Herzlich willkommen zur letzten Folge MCO-Talk in diesem Jahr 2024. Und zum Jahresausklang haben wir gedacht, was könnte noch anstehen bei unseren Zuhörenden? Und wir dachten, Reisen ist doch ein Thema zu Weihnachten und zum Jahreswechsel. Und wir haben euch ein wirklich spannendes Interview zu diesem Thema hier bereitgestellt. Also viel Spaß beim Zuhören.
MCO-Talk, der Podcast für Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Fachliches über Emotionen, Empathie, Menschenkenntnis und Neurowissenschaft.
Für erfolgreiches und nachhaltiges Begleiten von Menschen, mit denen du arbeitest.
Wir sind Lea
und Silvana.
Wir folgen unserer Vision von einer emotional kompetenten Gesellschaft.
Hier triffst du uns und echte Changemaker, ihre Geschichten und ihr Arbeiten.
Be the change.
Frei nach Gandhi. Sei du die Veränderung, die du in der Welt bewirken möchtest.
Hallo liebe MCO-Welt, es ist wieder soweit. Ich habe einen Gast im Talk und ich freue mich sehr und begrüße Janina Silber. Hallo liebe Janina.
Hallo liebe Annette.
Ja, Janina, ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Du bringst ein außerordentlich spannendes Thema mit in diesen Talk. Und es gibt bei dir so zweimal eine Verknüpfung. Die habe ich auf deiner Website gefunden. Da ist Leidenschaft fürs Fliegen verknüpft mit Interesse an der Psychologie. Und dann gibt es noch das autonome Nervensystem und die Emotionen. Das sind so zwei Pole, das sagt eigentlich schon ganz, ganz viel über dich aus. Ich führe es trotzdem noch mal ein bisschen aus, um dich vorzustellen, ja?
Sehr gerne.
Du hast Psychologie studiert. Du bist NESC-Coach, also NESC. Das ist ein Coaching-System, das sich mit dem Nervensystem beschäftigt. Und du bist natürlich M-Trace-Coach. Das heißt, du bist auch noch Emotionscoach.
Das ist richtig, ja.
Und jetzt kommt's. Ich zitiere von deiner Website. Du bist Coach für zivile und militärische Piloten. Innen. Du bist Flugangst-Coach, super spannend, und Coach für Frauen in männerdominierten Berufen. Denn du warst selber 15 Jahre lang Pilotin.
Genau.
Ja, meine Güte, wir haben eine Gemeinsamkeit. Ich war auch über 20 Jahre in einem männerdominierten Beruf. Ich war nämlich in der katholischen Seelsorge.
Da kennst du die Thematiken ja als Frau in einem männerdominierten Beruf.
Ja, sehr, sehr spannend. Also von 2011 bis 2023 hast du als Pilotin gearbeitet. Und zwar, ich sag mal, Köln-München, Köln-Malle und Köln-Malediven. Also kurz, mittel und Langstrecke. Das heißt, du hast alles,
genau,
was da oben am Himmel so rumfliegt.
Tatsächlich ja, ich war überwiegend auf der Langstrecke unterwegs.
Okay.
Viel Asien, viel USA und tatsächlich auch wirklich einmal die Welt komplett umrundet mit einem Flug.
In ja. einem Flug?
Also der Flug an sich
so.
Auf 12 Tage aufgeteilt,
ja.
mit 3 Stationen, aber tatsächlich einmal wirklich komplett um die Welt.
Boah, da kriegst du ein bisschen Gänsehaut. Das ist ein Wow-Moment, Leute. Wahnsinn, das heißt, du hast auch viel Übung drin, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Definitiv. Also ich muss sagen, ich bin jedes Mal wieder nach Hause zurückgekommen und war extrem dankbar für das, was ich zu Hause habe, weil ich doch vieles gesehen habe, was wir so nicht kennen.
Ja.
Armut tatsächlich sehr viel. Und das war jedes Mal, ja, so ein Moment, der mir die Augen geöffnet hat, wie gut es wir oder wie gut wir es hier haben und ja, wie dankbar ich eigentlich für mein Leben sein kann.
Ja, oh, was für ein schöner Blick. Weiß ich gar nicht, ob das alle so aus dieser Berufszunft haben. Ich meine, du warst ja drin. Wie sensibel sind Menschen, die so viel rumkommen für die Unterschiedlichkeit, ich sage es jetzt mal, für die Unterschiedlichkeit unserer Welt, was Lebensqualität angeht?
Das ist eine gute Frage. An sich ist der Beruf des Pilot ja doch sehr unemotional, sehr rational. Wir werden drauf trainiert, wirklich in ja, Extremsituationen, Notfallsituationen zu funktionieren. Und ich glaube, diese Sachen überhaupt wahrzunehmen, so einen anderen Blickwinkel auch zu haben, ist oftmals eher bei den Leuten, die auch generell eher einen Zugang zu ihren Emotionen haben. Und
Okay.
ich glaube, das haben doch sehr wenige noch in der Fliegerei, leider.
Also ist die Welt des Fliegens genauso ein Querschnitt der Gesellschaft wie jeder andere Bereich?
Aus meiner Sicht, ja.
Ja. Und sag mal, wo du es gerade schon gesagt hast, als Pilot, Pilotin muss man in krisenhaften Situationen, die ja dann echt sofort eine echte Krise sind, ist ja nicht wie, oh Gott, jetzt sind mir die Kartoffeln übergekocht. Wenn es da irgendwo, ich weiß ja nicht, rot, grün oder gelb blinkt im Flieger, dann ist ja echt Gefahrenverzug. Lernt man da in der Ausbildung schon Emotionsmanagement oder ist es eher Krisenbewältigung?
Es ist eher Krisenbewältigung. Tatsächlich sind die Emotionen, ja, ich würde sagen, auch bis heute noch nicht so ein richtiges Thema, weswegen ich mich dem Ganzen natürlich auch gerne annehmen möchte. Es ist ein Beruf, wo einfach auch viele Themen sind, wie zum Beispiel das Wegsein von zu Hause. Ich glaube, das kann man sich als, ich sage jetzt mal, normaler Mensch, der zu Hause wohnt, der Montag bis Freitag zur Arbeit geht, gar nicht so richtig vorstellen. Dieses Wegsein, auch viel Einsamkeit. Man ist zwar mit Leuten unterwegs, aber es heißt ja auch nicht immer, dass man mit den Leuten connectet, dass man mit denen auch Zeit verbringt. Und ich habe auch erlebt, dass man viel einsam ist, obwohl man halt in einer großen Gruppe unterwegs ist. Das Wegsein an Feiertagen war immer sehr schwierig, muss ich sagen, weil es doch, also für mich persönlich gehört es einfach dazu, auch an den Feiertagen zu Hause zu sein. Und wenn man das mal erlebt hat, dass es nicht so ist, dass man nicht zu Hause ist, während die Familie zu Hause sitzt und Weihnachten feiert und man selbst sitzt irgendwo am anderen Ende der Welt, also das macht auch schon viel mit einem. Ist es ja nicht so, dass man die Probleme oder die Herausforderungen, die zu Hause sind, dass man die auch zu Hause lässt. Man nimmt sie ja
Ja,
trotzdem irgendwo im
klar.
Gepäck immer mit. Und das ist halt wirklich was, ja, was natürlich viel mit einem macht in dem Beruf,
Ja,
natürlich.
das stimmt. Wie können wir Normalsterblichen, die jetzt eher mal für so einen Urlaub in den Flieger steigen, uns das zeitlich vorstellen? Was war die längste Zeit, die du mal weg warst von zu Hause?
Es waren tatsächlich mal 14 Tage, die ich komplett weg war. In der Zeit bin ich oder habe ich 6 Flüge gemacht, bin tatsächlich auch 6-mal über den Atlantik geflogen, viele Zeitverschiebungen, was natürlich auch noch mal viel mit dem Körper macht. Und dann gehört es bei mir noch mit dazu, dass ich nicht unbedingt da gelebt habe, wo ich gearbeitet habe. Ich habe tatsächlich einige Jahre in Leipzig gearbeitet, wo ich auch gelebt habe und bin dann aber oder zu einer internationalen Firma gegangen, wo ich dann in London, Paris und Barcelona gearbeitet habe. Das heißt,
Okay.
da war mein Startpunkt und ich selber habe aber in Köln gewohnt und musste natürlich den Tag vorher anreisen und
Ja.
bin auch meist erst, ja, entweder noch nach dem Flug wirklich nach Hause geflogen, dass ich wirklich so 24-Stunden-Tage hatte, manchmal auch erst am darauffolgenden Tag. Also es war immer noch mal 1, 2 Tage, die ich natürlich noch mehr unterwegs war. Ja.
Jetzt klingt natürlich 14 Tage für uns auch nicht, das ist ja so eine klassische Urlaubszeit. Denk mal, 14 Tage weg
Ja.
von zu Hause ist ja jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Wenn ich mir aber vorstelle, wie du jetzt sagst, ich hatte immer so eine romantisierte Vorstellung auch so ein bisschen, ne? Die Stewards und die Piloten, das ist so eine Crew und das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man da, ist man da immer mit den gleichen Leuten zusammen? Hat man da auch Freundschaften?
Es kommt auf die Firma an. Also es gibt natürlich Firmen, wo man die Flüge dann wirklich immer mit der gleichen Crew oder zumindest für den Zeitraum mit der gleichen Crew macht. Ich war in einer Firma, wo es auch so war, dass wirklich nach jedem Flug die Crew gewechselt hat. Das war natürlich dann auch schwierig, weil man musste sich immer wieder neu kennenlernen. Man hatte jedes Mal wieder neue Menschen, denen man natürlich auch sofort irgendwo diesen Vertrauensvorschuss entgegengebracht hat. Ich lege jetzt mein Leben auch in deine Hände. Und sind allerdings auch Freundschaften entstanden, die auch jetzt noch bestehen, die halt in der Welt verteilt sind. Man hat immer noch Kontakt und das finde ich halt wirklich das Schöne daran.
Schön. Wow, sehr, sehr, sehr spannend. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, ist das ein anstrengender Beruf? Ich würde jetzt mal spekulieren, du sagst ja.
Ja, hast du tatsächlich recht. Ich glaube, dass was das Anstrengende daran ist, ist wirklich, oder für mich auch das Anstrengende war, diese Zeitzonenwechsel durch die Nacht durchzufliegen, wo einfach der Biorhythmus, der Körper einfach sagt, so, ich will jetzt schlafen und draußen scheint halt einfach die Sonne. Das waren so Gegensätze. Und das macht das Ganze dann doch schon was anstrengend. Du musst zu Uhrzeiten schlafen, wo du normalerweise wach bist. Du hast teilweise auch nicht so viel Zeit an dem Ort, wo du ankommst, sodass du quasi wirklich ja wieder ein bisschen regenerieren kannst. Das kommt noch mit dazu. Und natürlich auch immer dieses ständige Aufpassen während des Fluges. Wir sind ja in dem Sinne, überwachen wir die Systeme für den Fall, dass die Systeme nicht so funktionieren, wie sie sollten, um dann halt eingreifen zu können. Und dieses ständige, ja, wachsam sein, das ist natürlich auch sehr anstrengend dabei. Gibt natürlich auch schöne Momente, wenn man natürlich den Blick vorne aus dem Cockpitfenster hat, den die Passagiere natürlich hinten nicht so haben. Und viele schöne Dinge gesehen, muss ich sagen. Das macht das Ganze dann auch irgendwo wieder ja, angenehmer, die Aufenthalte dann, was man da so erlebt hat.
Man sieht halt die Welt, ne?
Absolut.
Das sieht man an der Rewe-Kasse nicht.
Nee.
Ach, spannend. Jetzt hast du ja schon eine ganze Menge Themen aufgezählt, die Menschen aus der Flugbranche, und das sind jetzt nicht nur die Piloten, das ist ja auch das Servicepersonal in der Kabine, die dann immer so nett an den gelben Westen zuppeln beim Flugstart. Da gibt es ja einiges an Themen, was die wirklich auch so haben können, ich sag mal mental oder auch psychisch, weil das sind ja echte Belastungsklöpse, ne? Versetzter Schlafrhythmus. Du bist ja auch ständig in anderen Kulturen unterwegs, ne? Dann kommst du irgendwo
Genau.
an, dann hast du da vielleicht, weiß nicht, 10 Stunden oder 2 Tage Aufenthalt, bevor du wieder zurückfliegst. Bist aber halt nicht in Köln und weißt, wo der Kiosk um die Ecke ist. Was sind so Themen, wo du sagst, dass das sind oder wären klassische Coaching-Themen auch für, ich sag jetzt mal, Menschen in der Flugwelt? Ich mach's jetzt mal ein bisschen weiter.
Also definitiv, ich glaube, das haben wir alle gemerkt, als Corona kam, Existenz- und Zukunftsängste, die haben gerade in der Fliegerei natürlich einen ja, großen Stellenwert gehabt. Man wusste nicht, wie geht es weiter. Ich meine, ich war selbst davon
Ach, stimmt.
betroffen.
Die
Ich wusste
Flüge sind
selber nicht.
ja. Ah,
Ich war in
okay.
einer Firma und war erstmal auf unbezahlten Urlaub geschickt worden und wusste einfach nicht, wie es für mich weitergeht, bis dann 1,5 Jahre später dann letztendlich auch die Kündigung kam, dann kam auch ein Jahr Arbeitslosigkeit hinzu. Also es war wirklich in dem Zeitraum natürlich die ja,
Ja.
Existenzängste waren sehr existent. Und natürlich auch, was so ja, gesundheitliche Beschwerden angeht. Also ich glaube, dass man auch viel, gerade durch das Emotionscoaching im Nervensystem auch viel bewirken kann, dass man da ansetzt und natürlich auch so Berufswechsel, Arbeitswechsel oder Arbeitgeberwechsel. Das ist natürlich so ein ja, typisches Level-3-Thema, würde ich behaupten,
Ja.
wo man ansetzen kann. Genau, es können
Also
natürlich auch.
für alle, die zuhören,
Ja.
noch mal kurz Level 3, das ist Thema Heldenreise. Also immer wenn ich mich im Grunde auf eine persönliche Entwicklungsreise begebe, dann sind wir im Level 3. Das kann ja ein Berufswechsel sein, das kann sogar einfach nur ein Jobwechsel innerhalb des Berufes sein. Das kann sein, wenn die Kinder ausziehen, wenn ich eine Trennung habe, gewollt oder ungewollt, wenn ich in eine andere Stadt ziehe. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, die sich auf diesem Level abspielen. Und da, ja, also Existenzängste, das war mir gar nicht so bewusst, aber ja klar, die Flugbranche war dann natürlich ganz extrem auch betroffen, ähnlich wie die Clubs, die Musikbranche, die Theater, die Kunsthäuser,
Restaurants,
ja,
ja.
Restaurants, ja.
Genau.
Wow. Jetzt hast du schon gesagt, du bist der Meinung, dass man dann vielen Themen wirklich gut mit Emotionscoaching und auch mit dem Nervensystem arbeiten kann. Du hast ja jetzt zwei Ausbildungen gemacht, ja? Und ich höre schon raus, das ergänzt sich ganz wunderbar. Jetzt aber erklär doch mal mir und über mich, den Zuhörenden draußen, wo ist denn der Unterschied zwischen der Arbeit mit dem Nervensystem und dem Emotionscoaching? Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich Social Media aufmache, ich werde ja ständig mit irgendwelchen Sachen, ja, du musst mit deinem Nervensystem und hier und da und Nervensystem oben und unten. Und dann sehe ich zum Beispiel das sogenannte Tappen, was wir aus dem Emotionscoaching auch kennen, also das Butterfly-Tappen sozusagen. Das wird auch, also scheinbar im Nervensystem-Coaching, so nenne ich es jetzt mal, praktiziert. Was ist deine Erfahrung? Was hat dich dazu geführt zu sagen, okay, jetzt habe ich Nervensystem gelernt, jetzt brauche ich aber das andere auch noch?
Ja, das ist bei mir, glaube ich, oder es liegt daran, für alle, die auch den Motivkompass kennen, dass ich doch sehr starke Ausprägung im Blaufeld habe, sprich Ordnung, Stabilität. Und für mich ist das einfach der Fall gewesen, dass das Coaching mit dem autonomen Nervensystem ja beruht halt viel darauf zu fühlen. Natürlich auch im Emotionscoaching wissen wir auch, dass wir da natürlich auch lernen, wieder unsere Emotionen wahrzunehmen, denen auch Ausdruck zu verleihen. Aber mir hat irgendwo so eine gewisse Struktur gefehlt, beziehungsweise so eine, ja, schon fast wie so eine Art Checkliste. Und das haben wir natürlich gerade bei M-Trace mit den Prozessen, dass wir da wirklich unsere Schritte haben, die wir abarbeiten, sage ich jetzt mal. Und das war etwas, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe aber auch sofort gemerkt, dass die beiden Sachen wirklich gut miteinander gehen. Also ich hatte wirklich dann das Wissen über das autonome Nervensystem und habe dadurch auch viel im Emotionscoaching oder auch in der Vorbereitung viel besser verstehen können und kann auch so diese, ja, Verbindung zwischen den Emotionen und dem Nervensystem dadurch besser einordnen.
Was war so dein größtes Aha-Dingens im Nervensystem?
Tatsächlich, und ich glaube, das wird vielen so gegangen sein. Einerseits, dass es tatsächlich, es wird ja beim autonomen Nervensystem oftmals nur unterteilt zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Ich habe da für mich lernen dürfen, dass es natürlich auch noch, also es gibt den Parasympathikus einmal dorsal und einmal ventral. Der
Oh, erklär.
dorsale, ja,
Ja, super, es
also
gibt Wissen, Leute.
der Parasympathikus, der verläuft ja ebenso wie der Sympathikus durch den Körper, ist allerdings nochmal zweigeteilt. Der Ventrale geht tatsächlich, und deswegen heißt er auch Ventral, also er geht nach vorne weg. Der Dorsale hingegen geht im Körper nach hinten weg. Und der Ventrale, das ist auch wahrscheinlich das, was du viel auf Social Media siehst, den ventralen Vagus stimulieren.
Genau.
Der ist tatsächlich dafür da, dass wir wieder in diese Ruhe zurückkommen, in die Entspannung. Und bei dem dorsalen Vagus ist es dann eher der Fall, da geht man schon in diesen Freeze-Zustand, also schon eher in die Schockstarre rein. Also es ist wirklich, es gibt diese autonome Hierarchie bei der Polyvagaltheorie. Und da ist es so, dass wir wirklich ganz unten haben wir den ventralen Vagus, dann gehen wir über in den Sympathikus und dann in den dorsalen Vagus. Und wir können diese Stadien wirklich immer nur nacheinander durchlaufen. Wir können nicht wirklich von diesem Freeze-Zustand wieder direkt komplett zurück in den Entspannungszustand. Also wir müssen auch immer wieder diesen Sympathikus-Zustand durchlaufen. Und das war für mich definitiv was, was ich vorher so nicht kannte und fand das wirklich sehr schön, auch für mich selber wieder mehr bei mir anzukommen. Also ich war wirklich jahrelang gerade in dem Beruf auch wirklich in so einem Autopiloten-Modus drin und habe mich oftmals gar nicht so richtig wahrgenommen, meine Gefühle, meine Intuition. Und das hat mir schon mal so, ja, die Augen geöffnet, dass da doch noch was ist, wo ich hingucken darf und hingucken muss. Und fand das einfach ja super interessant und habe dann auch den Weg halt noch zum Emotionscoaching gefunden.
Sehr spannend. Jetzt, wo du das gerade noch mal sagst, ich möchte gern im Gespräch noch mal so eine kleine Schleife zurückmachen. Du hast gesagt, du warst selber in deinem früheren Beruf als Pilotin oft in so einem Autopilot. Das ist ja ein Begriff, den wir auch aus der Achtsamkeitslehre kennen. Das heißt, wir laufen in einem Programm und denken nicht mehr drüber nach. So würde ich es jetzt mal ganz verkürzt darstellen. Wie stehen die Vorzeichen für mentale Gesundheit in dieser Berufsgruppe?
Ich würde sagen, das Bewusstsein ist noch nicht unbedingt dafür da. Es ist noch leider Gottes eher ein Tabuthema. Es geht natürlich auch immer wieder, oder da sind diese existenziellen Ängste, oder auch die beruflichen Folgen bei den Piloten und Flugbegleitern spielen da natürlich auch eine Rolle. An wen kann ich mich vertrauensvoll wenden? Mit wem kann ich mal über meine Probleme reden? Heißt es direkt, dass wenn ich irgendwie Probleme habe, dass ich psychisch gefährdet bin? Das ist alles sowas, was leider noch nicht so die Aufmerksamkeit hat. Das Bewusstsein ist noch nicht ganz dafür da, beziehungsweise es wird einfach noch nicht so darüber geredet.
Ist das vielleicht auch ein starkes Schwarz-Weiß-Denken an der Stelle? Also wenn jetzt ein Pilot, der muss ja fit sein. Du hast schon gesagt, da können sehr schnell auch mal Krisenmomente aufkommen. In denen muss man einfach voll da sein. Da muss man im wahrsten Sinne des Wortes funktionieren. Dann müssen auch mal die Emotionen nach hinten. Da darf ich nicht in meiner eigenen Angst aufgehen und sagen, oh, ich muss das jetzt aber mal fühlen und da mal durchgehen. Ne? Das muss ich dann auch mal ausblenden können. Ist da ein Schwarz-Weiß-Denken in Richtung von, wenn jemand sagt, oh, mir geht es mit der oder der Situation, geht es mir im Moment nicht so gut, dass der dann sofort einen Stempel bekommt, ist nicht flugfähig, also ist nicht arbeitsfähig am Ende?
Ja, ich glaube, das spielt schon eine sehr große Rolle. Gerade auch, wie du schon sagtest, in Krisensituationen dann wirklich die eigenen Emotionen hinten anzustellen, das jetzt mal nicht wahrzunehmen. Da ist es dann natürlich wichtig, im Nachgang die ganzen Sachen nochmal aufzuarbeiten, was aber leider auch nicht unbedingt der Fall ist, weil ja, das Bewusstsein dafür einfach noch nicht da sind. Das spielt dann natürlich eine große Rolle.
Oh, also haben wir gerade ein Feld aufgemacht, noch ein zusätzliches in unserer Gesellschaft, wo wir eigentlich sagen müssten, Mensch, stellt doch den Leuten einfach mal immer die gute Aufarbeitung zur Verfügung, ohne dass die direkt krank werden müssen, ne?
Genau, das wäre einfach, deswegen habe ich ja auch mein Angebot ins Leben gerufen,
Ja.
dass ich präventiv etwas anbieten kann. Das richtet sich dann natürlich auch wirklich an die Leute, die an sich arbeiten wollen oder die auch sagen, okay, da gibt es etwas, worüber ich jetzt vielleicht mit einem Psychotherapeuten oder mit meinen Kollegen oder meinem Arbeitgeber gar nicht reden möchte, einfach aus Sorge davor, dass ich meinen Job verlieren könnte. Weil es ja doch auch immer der Fall ist, gerade wenn wir zu einem Psychotherapeuten geht, es läuft über die Kasse, ja. Und gerade auch wenn wir einmal im Jahr zu unserem Fliegerarzt gehen müssen, einfach um unsere Tauglichkeit zu überprüfen, spielt es
So, das
natürlich
gibt's
auch eine
auch.
Rolle. Genau, einmal im Jahr geht's zum Arzt, wo dann Überprüfungen gemacht werden, Gesundheitschecks und wo auch ein Fragebogen ausgefüllt wird, wo natürlich im besten Falle ehrlich geantwortet wird, waren Sie oder sind Sie irgendwie in therapeutischer Behandlung, waren Sie bei einem Arzt? Und da spielt dann natürlich auch alles mit rein. Und deswegen möchte ich einfach ganz gerne präventiv schon ja etwas anbieten, dass nicht erst, also dass quasi das Feuer gar nicht erst entsteht, sondern
Ja.
vorher schon ja dran gearbeitet wird.
Ja, ich finde, es ist ein toller Ansatz. Und ich plädiere da jetzt auch noch mal ganz lautstark für. Es ist ja auch ein Moment, in dem man als Coach gut arbeiten kann. Denn wenn das Kind mal im Brunnen gefallen ist, dann sind wirklich die therapeutischen Kollegen dran.
Richtig.
Und eigentlich sind wir Coaches auch, ich finde wirklich gerade auch wir Emotionscoaches, prädestiniert für, ja, für präventive Arbeit, ne?
Genau, wir können ja mit dem Grundprozess in Level 1 oder auch auf der Heldenreise mit dem Timeline Test Drive können wir natürlich schon Sachen hypothetisieren. Wir können jetzt schon ja den Stress von Situationen runternehmen, was natürlich, wenn diese Situationen wirklich auftreten sollten, dass derjenige dann ganz anders reagiert oder entspannter reagiert. Und damit können wir natürlich schon sehr viel bewirken.
Ja, nochmal für die Zuhörenden draußen, gerade in der Heldenreise gehen wir von aus, alles, was wir schon mal quasi fiktiv im Geiste in einem Coaching durchlebt haben, ist in der Realität nicht mehr so schlimm.
Genau.
Ja. Ach, toll. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz spannenden Thema, denn wir gehen jetzt mal von den Pilotinnen vom ganzen Flugpersonal zu denen, die hinten im Flieger sitzen, nämlich zu den Mitreisenden. Thema Flugangst. Ich glaube, jeder kennt jemanden, der irgendwie Angst vorm Fliegen hat. Und Angst vorm Fliegen kann ja wie ein Mückenschiss sein oder wie ein Elefant im Porzellanladen. Also von, ich habe ein bisschen wackelige Knie, wenn ich da die Gangway lang gehe, bis zu, und das habe ich wirklich mal erlebt, weil ich mit einer Gruppe nach Budapest geflogen bin, von Düsseldorf aus, und eine der Teilnehmerinnen war schon im Flughafen, also im Flughafengebäude beim Ankommen, als wir mit der Bahn dort angekommen sind, total nervös. Und als es dann dran ging, sich so Richtung Flugzeug zu bewegen, hat die geweint, der Körper hat reagiert, es gab ganz schweren Atem, es gab Zittern, und das auch eine ganz, ganz lange Zeit während des Fluges. Also ich habe das schon erlebt, wie jemand wirklich so ja in der Panik vorm Fliegen war. Was triffst du alles an? Was hast du schon alles erlebt an Flugangstvarianten?
Bisher Gott sei Dank nur, ich sage jetzt mal, die leichten Sachen. Also wirklich, dass es während des Fluges, wenn Turbulenzen aufgetreten sind, dass dann natürlich auch diese Gedanken irgendwie kommen, ja, Gott, was passiert jetzt? Oder können die das da vorne auch handeln? Ja, dass das autonome Nervensystem natürlich dann auch mit reagiert, dass der Herzschlag ansteigt, dass wir anfangen zu schwitzen und sowas. Das war bisher so mit dabei. Aber ja, wie gesagt, Gott sei Dank noch die leichten Sachen. Wenn es natürlich an Richtung Panikattacke geht, das ist natürlich dann auch nicht das, wo wir als Coaches mitarbeiten, sondern eher die Therapeuten. Aber da können wir natürlich dann auch trotzdem schauen, natürlich, wo ist dieser Auslöser? Also es muss ja auch nicht zwingend was mit dem Flug selber zu tun haben. Und wie du auch schon sagtest, bei deiner Freundin oder Mitreisenden dann, dass es schon anfing, als sie quasi zum Flughafen hinkam. Es kann natürlich auch schon auftreten, wenn ich einfach nur drüber nachdenke, eine Reise anzutreten, wenn ich die Buchung tätige oder wenn ich den Koffer packe. Es gibt wirklich so viele Situationen, in der diese Flugangst natürlich schon auftreten kann. Und da ist es natürlich dann auch wichtig zu gucken, hat es wirklich was mit dem Flug an sich zu tun oder gibt es vielleicht auch andere ja, Situationen bei mir im Leben, wodurch das Ganze jetzt quasi initiiert wurde, diese Flugangst.
Was könnte das zum Beispiel sein? Das ist ja jetzt für die Zuhörenden draußen auch mal ganz spannend. Also, was weiß ich, der Film über einen Flugzeugabsturz zum Beispiel?
Kann es zum Beispiel sein, ja, oder das ist etwas, was ich zum Beispiel mal gehört habe von einer Kollegin, dass sie eine Klientin hatte, bei der hatte das was damit zu tun, dass sie bei der Sicherheitskontrolle auf einmal diese Angst verspürt hat und dass sie diese Sicherheitskontrolle damit verband, dass sie früher diesen Glaubenssatz ja verinnerlicht hat, du bist ein böses Mädchen, weil sie das so von ihren Eltern gehört bekommen hat. Und das hat dann wirklich zu dieser Flugangst geführt. Also es ist wirklich,
Das ist ja
weil unser
hochspannend. Also.
absolut das autonome Nervensystem nimmt natürlich auch schon im Mutterleib Sachen auf oder speichert Sachen, die wir so gar nicht im Bewusstsein so diesen Zugriff drauf haben, aber dass wirklich durch gewisse Trigger das Ganze dann wieder hervorgerufen werden kann.
Würdest du sagen, jetzt bin ich mal gerade so ein bisschen, ich schweife mal ab, weil mir die Gedanken jetzt so zufliegen. Du hast gerade gesagt, wir nehmen ja im Mutterleib schon Dinge auf. Wir wissen, dass sich Ereignisse und auch Gefühle der Mutter, manchmal auch der Großmutter oder des Großvaters, in unsere Gene schreiben. Ne?
Genau.
wenn die Mutter ein beschissenes Flugerlebnis hatte, und das muss ja nicht mal während der Schwangerschaft gewesen sein, weil diese Angst sich ja genetisch auch bei der Mutter festsetzt, so nix. Das heißt, ich kann meine Frage schon stecken lassen. Wir sind uns einig, dass sich das auch wirklich genetisch übertragen kann und wir können eine Flugangst haben, die wir nicht mit einem Ereignis in unserem Leben identifizieren können.
Genau, da ist dann eher das Stichwort transgenerationales
Genau.
Trauma, wobei Trauma
Ja,
dann auch wieder
sagen wir einfach
im Bereich Coaching.
transgenerationale Übertragung.
Genau, sowas. Oder es kann natürlich auch einfach durch das Lernen am Modell der Fall sein. Es ist ja auch oftmals so, dass man vielleicht bei den Eltern, bei der Mutter bemerkt, okay, die hat eine Spinnenphobie, die hat Angst vor Spinnen. Und ich selber habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen oder sowas mit Spinnen gemacht, aber sehe es halt am Modell meiner Mutter, okay, Spinnen sind irgendwie gefährlich, davor habe ich Angst und übernehme das dann. Aber natürlich kann es auch sein, dass in unserer Genetik da auch schon was vorhanden ist, was dann ja wieder durch irgendwelche Trigger im Außen ausgelöst werden.
Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir ja eben schon über diese, ich nenne es jetzt mal Flugangstphasen gesprochen. Jetzt, also ich hatte zum Beispiel mal eine Flugangst-Klientin, die hatte schon, also der wurde schon eng auf der Brust, wenn die nur mit dem Auto so an den ersten sichtbaren Teilen des Flughafens vorbeifuhren. Und nach dem Coaching war das weg. Das heißt, sie konnte da langfahren. Es war dann aber auch noch die Unruhe beim in den Flieger gehen. Glaubst du, dass man Flugangst mit einem Mal komplett wegmacht, in Anführungsstrichen? Oder müssen wir da nicht auch abklopfen, dass das wirklich an verschiedenen Punkten nochmal neu auftauchen kann?
Ja, ganz richtig. Also wir können wirklich, wenn wir diese eine, ich sage jetzt mal, stressende Situation bearbeitet haben, heißt das nicht, dass wir damit die Flugangst komplett aufgelöst haben. Es kann ja wirklich sein, dass ja es an verschiedenen Stellen einfach dieser Stress wieder ausgelöst wird. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wirklich einfach mal fiktiv diesen ganzen Prozess durchzugehen, wirklich von Beginn an. Ich buche diesen Flug bis wirklich bis zur Landung hin. Und da wirklich guckt, okay, wo wird in meinem System Stress ausgelöst, bei welchen Situationen und diese dann wirklich auch gezielt, zum Beispiel mit einem Grundprozess in Level 1 dann zu bearbeiten.
Also die ganzen einzelnen Stationen.
Absolut,
Ja,
ja.
super, total gut. Glaubst du, also wir wissen ja aus dem Emotionscoaching, dass wenn wir eine Situation, die jetzt so näher an uns liegt, zeitlich gesehen gut bearbeiten und die Emotionen regulieren, eine Verarbeitung eines Erlebnisses herbeiführen, dass wir dann oft auch zurückliegende ähnliche Situationen quasi mitbearbeiten. Wenn wir jetzt den Punkt finden würden, wo die Flugangst am dollsten ist, also ne? Die Schnappatmung beim Treppe raufgehen oder so, oder ne?
Ja.
Beim Anschnallen oder die Propeller gehen los. Würde sich das dann auch so auswirken, dass das alles vorher gut bearbeitet ist? Oder würdest du sagen, also bei der Flugangst plädierst du dafür, wirklich die Situation auch durchzugehen und zumindest den Punkt zu finden, wo man sagt, und hier geht's los?
Ich tatsächlich würde wirklich so vorgehen, dass ich schaue, wo ist wirklich der Punkt, wo es am allerschlimmsten für den Klienten ist. Also wirklich, was wir bei Schritt 4 dann unter dem Mikroskop haben, wo ist wirklich der Stress am allergrößten. Das ja erstmal bearbeiten und danach wirklich gucken, okay, haben sich die anderen Situationen vielleicht dadurch schon gelöst oder gibt es immer noch Situationen, die mir Stress bereiten und da dann natürlich auch weiter dran zu arbeiten. Ja.
Super, also als Tipp für unsere zuhörenden M-Trace-Coaching-Kollegen innen, sucht den Moment of Shit im Fliegen. Ich habe noch was ganz Spannendes auf deiner Website gesehen, nämlich dass Flugangst manchmal was mit Höhenangst zu tun hat. Als ich das gesehen habe, da dachte ich so, oh, Annette. Ich würde von mir behaupten, ich habe keine Flugangst, aber es gibt immer wieder Flugsituationen, wo ich merke, dass beim Anfliegen ich echt ein Herzrasen kriege ohne Ende. Und ich hatte das in der Tat, und jetzt nutze ich dich einfach mal hier als Expertin. Ich war kürzlich zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt, bin mit meinem Papa und meinem Sohnemann Riesenrad gefahren. So, und
Okay.
das Riesenrad, wir haben uns alle gefreut drauf, ne? Es war dunkel, wir wollten die Lichter vom Weihnachtsmarkt von oben sehen, alles total super easy, Papa hat bezahlt, wir steigen ein. Mein Vater macht so eine, ja, und dann machen wir hier jetzt gleich noch so ein bisschen Action, und ich so, willst du, dass ich hier rausspringe? Und ich hatte wirklich bei der ersten Runde, wo das Riesenrad uns hochbefördert hat, ich habe Wechselatmung gemacht, um mich wirklich innerlich zu beruhigen. Als wir wieder runter waren, war es gut, und dann waren die folgenden Runden waren auch okay. Hat das ein Zusammenhang? Also kann das wirklich sein, dass, weil ich so ein doch dann irgendwie so ein verstecktes Thema mit Höhe habe, sich das auch auf meine Flugerfahrung hin und wieder auswirkt?
Das kann natürlich sein, wenn du auch sagst, dass es gerade so beim Riesenrad dieses
Ja.
Hochgehen ist, kann natürlich sinnbildlich dafür stehen, du verlässt, ja, wie beim Flug auch beim Start, den sicheren Boden und
Ja.
bewe oder begibst dich in die Luft, wo natürlich auch so dieses Kontrollgefühl natürlich nicht mehr vorhanden ist. Du übergibst die Kontrolle oder das, oder hast das Vertrauen in die Piloten, und so kann es natürlich genauso auch bei auf dem Riesenrad gewesen sein für dich.
Was? Also ich bin gerade echt total geplättet. Das war echt, das war wirklich ein Aha-Moment, als ich das gelesen habe auf deiner Website. Was gibt sonst noch so typische Dinge, die in Flugangst reinspielen können?
Das können
Oder
natürlich,
gibt es noch
oder,
andere, Frage anders gestellt, gibt es noch andere
also es
typische
ist
Dinge?
definitiv dieses, ich gebe quasi diesen sicheren Raum auf,
Mhm.
den Kontrollverlust, das Vertrauen in andere, also das eigene Leben in die Hände der anderen zu legen, das spielt da definitiv eine sehr große Rolle, ja.
Also sind wir da im Rotfeld. Oder
Definitiv.
im Rotfeld sind wir auch manchmal im Blaufeld.
Wenn es um die Sicherheit und natürlich auch Vertrauen, Entspannung geht, ja, wir sind wahrscheinlich eher im Sicherheitssystem generell, also im
Ja.
psychischen
Ja.
Sicherheitssystem unterwegs. Genau.
Ach, spannend. Was gibt's, was du Menschen mit Flugangst mitgeben wollen würdest? Gibt's so Tipps?
Tatsächlich das, was ich schon öfters Leuten mitgegeben habe, und nachdem die dann diesen Satz gehört haben, war schon der erste Moment der Erkenntnis und auch so eine Erleichterung spürbar bei denen. Und zwar, dass die Leute, die vorne drin sitzen, sprich die Piloten, wollen ebenso am Ende des Tages sicher wieder am Boden ankommen, sicher wieder nach Hause kommen. Und dass wir nicht da vorne sitzen und irgendwie, wie zum Beispiel dein Vater auf dem Riesenrad da irgendwie ein bisschen Spaß machen möchte, sondern dass wir wirklich dafür da sind, die Leute sicher wieder an ihr Ziel zu bringen, genauso wie wir natürlich dann auch sicher am Ende des Tages wieder zu Hause ankommen wollen.
Ja, ist ein schöner Rat. Janina, wie hat dich das, was du in den M-Trace-Ausbildungen gelernt hast, über Emotionen, auch über unsere Bedürfnisse und wie die Emotionen mit erfüllten und unerfüllten Bedürfnissen zusammenhängen, was das so für ein, ja, es ist ja fast wie so ein inneres Bühnenstück, das da manchmal aufgeführt ist. Wie hat dich dieses Wissen verändert?
Definitiv, dass ich mehr auf meine Emotionen achte. Ich nehme es mehr wahr, auch was das Grenzen setzen angeht, meine Bedürfnisse zu achten. Das ist wirklich was, wo ich mehr drauf achte, was ich mehr lebe. Und ja, das war wirklich für mich so was, was ich daraus mitgenommen habe und wofür ich auch extrem dankbar bin.
Jetzt habe ich auf deiner Website gesehen, du hast auch eine Ausbildung in Mimikresonanz gemacht.
Genau.
Genau. Und wie bist du ans EMCO-Institut gekommen?
Tatsächlich war es so, ich habe die NESC-Ausbildung komplett online gemacht, und
Okay.
ich habe gedacht, irgendwie, ich möchte gerne mal was in Präsenz machen, und habe dann bin tatsächlich durch eine Kollegin, sage ich jetzt mal, also die schon M-Trace gemacht hatte, die habe ich kennengelernt und die hat mir davon berichtet. Und dann habe ich mal geguckt, wo das für mich als nächstes möglich ist. Also ich wohne halt im Oberbergischen, ungefähr eine halbe Stunde von Köln entfernt, Richtung Osten. Und bin dann ja im Internet auf das EMCO-Institut gestoßen und mit Siegburg, ja, circa 40 Minuten Fahrzeit, habe ich gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Hab Silvana im Telefonat kennengelernt und war total angetan. Lea danach noch in einem Videoanruf und ja, bin absolut zufrieden, dass ich die beiden ausgewählt habe. Also ich jedes Mal, wenn ich da bin, ich merke einfach diese Energie zwischen den beiden, auch wie sie es rüberbringen, das ist wirklich immer wieder wunderschön. Es sind auch immer wieder vier wundervolle Tage, muss ich sagen.
Das stimmt, das sagen ganz viele AbsolventInnen, auch wenn ich sie hier im Podcast frage, dass es so eine ganz besondere Lehratmosphäre ist in einem Institut. Das heißt, du würdest es auch empfehlen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte mal gerne wieder was Cooles lernen.
Definitiv. Ja, also für jeden, der vielleicht auch nicht unbedingt um die Ecke wohnt, kann ich es trotzdem empfehlen. Also ich hatte tatsächlich jetzt auch bei Level 3 Leute mit dabei, die von weiter weggekommen sind. Und ja, das spricht natürlich für Silvana und Lea.
Auf jeden Fall. Also ich reise ja auch immer von Köln an, wenn ich jetzt heute in der Ausbildung aber zur Assistenz da bin. Ich muss wirklich sagen, Siegburg ist ja auch ein nettes Städtchen. Leute, egal wo ihr herkommt, macht das. Es lässt sich 4 Tage gut aushalten in Siegburg.
Ja.
Gerade jetzt im Dezember, also wir zeichnen jetzt hier im Dezember auf. Heute ist Nikolaustag. Da ist immer ein wunderbarer mittelalterlicher Weihnachtsmarkt. Also Siegburg hat
Das
echt
stimmt.
nicht nur das EMCO-Institut zu bieten, aber das auch vor allem. Liebe Janina, dann hast du sicher auch schon mal diese tollen Postkarten erlebt vom EMCO-Institut mit tollen Sprüchen drauf. Wenn du eine Postkarte für das EMCO-Institut mit einem Zitat oder also von irgendjemandem, einem Ausspruch oder auch du darfst dich auch selber zitieren, gestalten dürftest. Was würde auf dieser Karte draufstehen?
Wow, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich glaube, was mir immer sehr gut gefällt, das ist, meine ich, ein Satz von Gabor Maté. Es geht nicht darum, sich besser zu fühlen, sondern darum, sich besser zu fühlen. Also von der Betonung her, es geht nicht darum, sich besser zu fühlen, sondern es geht darum, sich besser zu fühlen. Also, dass wir wirklich unsere Gefühle besser wahrnehmen. Und das ist wirklich was, als ich den Satz das erste Mal gelesen habe, habe ich sofort gemerkt, ja, das macht was mit mir, das stimmt absolut. Also ich glaube, ich wollte diesen Satz nehmen, ja.
Ach, sehr schön. Und der passt ja auch so wunderbar in unsere Arbeit.
Genau.
Es geht ja gar nicht drum. Ich habe heute Morgen noch ein Posting gesehen auf LinkedIn. Da schrieb eine Kollegin, die ich sehr schätze, die guten Gefühle und die schlechten Gefühle und die schlechten Gefühle auch fühlen wollen. Und ich war so kurz davor zu kommentieren, es gibt keine guten und keine schlechten Gefühle. Es gibt einfach das Fühlen und es gibt das, lasst uns besser fühlen. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr diese Kategorisierung von gut und schlecht.
Ja, interessant. Ich habe tatsächlich heute Morgen auch auf Instagram einen Post abgesetzt, wo es tatsächlich darum geht, dass es keine schlechten Gefühle gibt, sondern einfach, es gibt unangenehme Gefühle. Ja,
Genau.
aber selbst diese unangenehmen Gefühle wollen uns ja sagen, okay, schau da mal hin, da ist ein Bedürfnis gerade nicht erfüllt.
Und
Ja.
gerade wenn wir die Tendenz verspüren, oh nee, lieber wegschieben, dann doch bitte hingucken. Ach,
Gerade
wunderbar.
dann.
Sag mal, was haben wir halt einen tollen Schluss hier hingelegt.
Ja, perfekt.
Liebe Janina, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit. Wir werden deine Website gerne, auch deinen Insta-Kanal in den Shownotes verlinken, damit man dich auch findet. Es
Ja.
gibt ja vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen da draußen, die nicht so gerne in den Flieger steigen. Dann habt ihr alle jetzt eine richtig gute Anlaufstelle, denn ich glaube, eine ehemalige Pilotin, die kennt die Phasen, in denen die Flugangst aufkommen kann, wirklich so richtig, richtig gut. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und nochmal ganz herzlichen Dank.
Danke, liebe Annette, auch für die Einladung und danke für das wundervolle Gespräch.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Das war sie, die letzte Folge in diesem Jahr. Jetzt bleibt mir nur euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch zu wünschen, bis wir uns dann im neuen Jahr in neuer Frische hier im MCO Talk wiederhören. Macht's gut und gutes Fühlen.